Trügerische Ruhe ist ja der Untertitel dieser Sitzung. Ja. Und Aktion, Reaktion, Ruhe. Im Prinzip, wahrscheinlich sagen alle Vorträge ziemlich das Gleiche. Warum ich auch darauf gekommen bin, weil wir die Gelegenheit hatten, ein historisches Krankenhaus, das 102 Jahre alt wird, in einem Flügel umzubauen, in eine moderne Überwachungs-Intensivstation, die also alles ermöglichen sollte. Und da auf sehr, sehr viele Grenzen gestoßen sind, die eigentlich dem Behördenwesen entstammen, wie zum Beispiel die Abstände zwischen Betten, die eine gewisse Bauweise erforderlich machen. Das hat jetzt überhaupt nichts mit Evidenz zu tun. Auch dass Fliegengitter auf den Fenstern angebracht werden müssen, alle möglichen Dinge, die also ein normaler Mensch niemals berücksichtigen würde und die letztlich davon abhängen, dass man die Bewilligung bekommt, diese Station zu betreiben. Wir haben hier zum Beispiel darauf geachtet, dass die Schwestern im Nachtdienst, ohne die Patienten zu stören, hier auf- und abspazieren können und auch die Station verlassen können, außerhalb der Schleuse, dass die diensthabende Ärzte dicke Wände bekommen und nicht die Türe hier, die Aufhängung über die Wand als Verstärker den Schlaf unterbricht. Das hat alles gut funktioniert. Dieses Isolierzimmer mit einem WC, dass das hier mit Glas einsichtig ist und so weiter. Wir haben also ein halbes Jahr lang uns alle zwei Wochen getroffen und darüber nachgedacht, dann hat der Architekt umgezeichnet. Und da sind schon sehr viele Ideen auch aufgekommen, die ich ein bisschen mit Ihnen teilen möchte. Nun, nicht-invasive Intensivmedizin ist heute technologisch möglich. Sie war es früher nicht, weil wir früher keine Geräte hatten, die so sensibel waren, dass sie dem Patienten mehr oder weniger blind gefolgt sind. Aber heute ist es möglich. Wir leben aber von der Verwaltung her und auch von unseren Konzepten noch teilweise in der Vergangenheit in einer trügerischen Ruhe. Vor allem bei der Beatmung hat sich sehr viel getan, bei Sedierung und Analgesie tut sich sehr viel. Bei vielen anderen Dingen tut sich nicht sehr viel. Ja, wir sind immer noch der Meinung, wenn ein Patient auf der Intensivstation ist, braucht er mal viel Flüssigkeit. Wir haben hier in Herrnstein auch diskutiert, wie viele Patienten verlieren überhaupt Flüssigkeit. Brauchen sie wirklich all das an Natrium, was sie infundieren? Wir beachten häufig, wie wenig Natrium die Niere ausscheidet, 20 Millimol, 30 Millimol am Tag, aber es werden 300 infundiert. Das heißt, das Ödem ist gar nicht zu vermeiden. Ja. Der Bewegungsapparat, letztlich der kritische Teil, die Beatmung ist ja letztlich auch eine Bewegung, wird von uns, von der Infrastruktur in keinem Haus, das ich kenne, unterstützt. Dass man das rund um die Uhr 24 Stunden, 7 Tage die Woche hat, ist nicht der Fall, wird als zu teuer eingestuft. Für mich eine der wichtigsten Dinge, Intensivpatienten möglichst früh zu bewegen und sie nicht Tage und Wochen lang im Bett liegen zu lassen, weil natürlich jeder dritte Intensivpatient in Österreich auf dem Weg zwischen Intensivstation und nach Hause verstirbt. Und das liegt vorwiegend an dieser motorischen Schwäche. Das Monitoring kann man kurz streifen und auch die Gefäßzugänge. Da hat die Intensivstation ja bekanntlich begonnen. Also in der Stadt Wien wäre das nicht erlaubt, der Abstand der Betten ist zu klein. Sie sehen hier auch ausschließlich Schwestern, das könnte ein Arzt sein. Die Patienten waren alle wach, wurden über Klappen gepflegt und haben also den Kopf hier rausgesteckt, mit einem Spiegel gesehen, was los ist. Also es muss ein Horrorszenario gewesen sein. Andererseits gilt es als die Geburtsstunde und als eine absolute Erfolgsgeschichte, diese Art der Beatmung. Sie hat sich nicht durchgesetzt, wie Sie wissen. In einzelnen Patienten ist das über 50 Jahre weitergelaufen. Auch in England gab es so einen Patienten mit Polio-Lähmungen, aber in der Regel ist das durch Überdruckbeatmung ersetzt worden. Aber ich kenne keinen beatmeten Patienten mit einem Tubus, der 50 Jahre beatmet wurde. Ja? Auch bei Tracheostoma tue ich mir schwer. Das heißt, der Verzicht auf den Atemweg ist offenbar ein wichtiges, nicht-invasives Charakteristikum, das so lange Beatmungsdauern ermöglicht. Ja? Das steht jetzt im Museum, der Patient ist verstorben. Und das kommt ein bisschen aus der Geschichte. Ja? Wer liest, kennt vielleicht die Geburt der Tragödie aus dem Geist der Musik. Ich nenne die Geburt der ICU aus dem Geist der Narkose, die Geburtsstunde der Intensivmedizin. Ich oute mich hier als Internist, als Fremdkörper in den Anästhesisten, aber ich kenne Sie alle eh schon einigermaßen und glaube, Sie werden mich jetzt am Abendessen nicht mit Tomatensaft bespritzen. Aber Tatsache ist, die Narkose ist sozusagen extended worden als Intensivtherapie auf die Intensivstation und das Konzept ist das gleiche. Und das Konzept war Ruhe. Ja, in diesem Fall dem Motto entsprechend trügerische Ruhe. Warum? Man hat also ähnlich einem Knochenbruch, und das hat auch Ritz bestätigt auf den Wiener Intensivtagen, geglaubt, man muss die Lunge nur ruhig stellen, dann wird sie schon wieder gesund. Heute haben wir das gegenteilige Konzept. Wir wollen alles bewegen, wir wollen auch Frakturen nicht unbedingt ruhig stellen und es kann trotzdem gesund werden. Und wir haben auch anfangs zumindest versucht, durch eine möglichst physiologische oder hohe Tidalvolumina, 6, 8 oder 10 Milliliter pro Kilogramm, die Lunge zu schienen, sie auch durch hohen Piep offen zu halten, was ja im Prinzip nicht falsch ist, aber jedenfalls, es war der Plan, die Lunge möglichst physiologisch, unter Anführungszeichen, also nicht dem erkrankten Zustand entsprechend, zu beatmen. Und das hat die Lunge geschädigt. Wir hatten damals auch keine druckgesteuerten, sondern nur volumenskontrollierten Beatmungen. Ich glaube, der Servo 900C, mit dem ich angefangen habe, war noch der erste druckkontrollierte Respirator, der schon Mikrochips drinnen hatte. Primär waren das technische Gründe. Das waren letztlich Narkosemaschinen mit einem Volumeter, der also die Atemluft appliziert hat. Und dazu gehörte eben eine Dauersedierung, sicher aus dem OP kommend, nicht mit Gasen, aber mit Infusionen. Also wie ich angefangen habe, wurde immer eine fixe Kombi gegeben auf C25, einem Opiat mit Rohypnol gemischt. Ja, meistens war es Temgesic. Und wenn der Patient etwas unruhig war, hat er automatisch gleich viel mehr Rohypnol wie Temgesic bekommen. Wenn er brav war, hat er weniger bekommen. Man hat meistens mit großen Boli gearbeitet für die Pflege. Aber sonst war es auch möglich zu hören, der Patient ist schlecht sediert, das war also überhaupt das Zauberwort, dann musste das Ganze gesteigert werden, aber nicht nur zur Pflege, sondern immer. Ja. Und letztlich, man hat auch die Pharmakokinetik als Begründung herangezogen, gewisse Substanzen vor anderen vorzuziehen, vor allem das Midazolam über dem Valium, weil es eine viel kürzere Halbwertszeit hat. Nun, die Halbwertszeit ist eben nur die halbe Wahrheit, weil warum ist eine Substanz im Blut kurz vorhanden? Vielleicht auch, weil sie woanders hingeht. Das möchte ich noch kurz diskutieren. Aber auch die Opioide und auch Barbiturate waren in meiner Anfangszeit noch vorhanden. Wer nimmt Ketamin zur Sedierung? Gibt es das? Es sind Krankheiten bekannt, die durch Ketamin ausgelöst werden, möchte ich Ihnen auch vorstellen. Das heißt, es sind durch die Intensivmedizin neue Krankheiten entstanden, die zum Teil daher kommen, dass die Patienten früher alle gestorben sind und nicht lang genug gelebt haben, diese Krankheit einem Arzt zu präsentieren. Denken Sie an das ARDS, das ist eine Dialektik, ich möchte nicht darauf eingehen, ob jetzt tatsächlich die Lunge primär so krank ist oder ob erst die Intensivtherapie mit diesem hohen Tidalvolumen die Lunge so krank gemacht hat, dass diese weiße Lunge, dieses ARDS entsteht. Aber natürlich gibt es das auch spontan. Multiorganversagen bzw. Multiorgan-Dysfunktionssyndrom, einerseits ein Triumph der Medizin, diese Krankheiten überwinden zu können, andererseits ein Problem, möglicherweise auch einer inadäquaten Sedierung, einer Kreislaufproblematik und der Ausschaltung der Gegenregulation des Patienten, das finde ich sehr wichtig. Die allen bekannte, bei bis zu 70% beobachtete Critical Illness Polyneuropathie wurde auch erst in den 80er Jahren durch Bolton beschrieben und noch neuer ist die sekundär sklerosierende Cholangitis. Und wir hatten zum Beispiel auf 13H1 einen Patienten, das war ein ehemaliger Eishockey-Profi, der hat Ketamin gesnifft und der hat diese Krankheit entwickelt. Ja, keiner hat es damals deuten können, heute wissen wir, Ketamin kann diese Krankheit auslösen, aber auch hochdosierte Katecholamine, Herzoperationen, Hypoxie, Reanimation. Das ist ein Patient nach einem notfallmäßigen Bypass an einem 1. Mai 2007 und das habe ich ein Jahr später aus seinen Gallenwegen geborgen. Das war schon der zweite Eingriff, inzwischen sind zwei weitere Eingriffe gefolgt und wenn das draußen ist, funktioniert wieder alles, aber das sind neue Krankheiten, die es vorher nicht gegeben hat, die man zum Beispiel durch Ausschaltung von Genen bei Mäusen induzieren kann. Und Schlaflosigkeit, so wichtig Lärm ist, wir können die Patienten nicht gesund genug machen auf der Intensivstation, damit sie schlafen können. Wie Sie wahrscheinlich wissen, dieser Patient bewegt sich dauernd. Ja, 3 Minuten ist die längste Schlafphase, das passt sehr gut zu dem, was gesagt wurde. Aber Patienten sind nicht gut genug vom Gehirn, um zu schlafen. Und die Drogen, die wir ihnen geben, zerstören wahrscheinlich die wichtigste Schlafphase, die also diese tiefen Schlafphasen, die wahrscheinlich die posttraumatische Stressreaktion begünstigen. Das heißt, neue Studien zeigen, sehr spät muss man sagen, 30, 40 Jahre nachdem wir mit den Benzos auf der Intensivstation angefangen haben, dass die prolongierte Administration von Sedativa die wichtigste Risikosituation darstellt, ein posttraumatisches Stressdisorder oder Syndrom zu entwickeln, weil ursprünglich die Meinung geherrscht hat, man muss den Patienten davor schützen. Heute wissen wir, der Patient sollte eigentlich mitbekommen, was passiert, weil er das in seinem System leichter verarbeiten kann. Auch die Post-Intensive Care Syndrome, ja, genannte Konstellation von schwachen Muskeln, schlechtem Immunsystem, schlechter Atmung, Atelektasen, nicht funktionierendem Verdauungssystem, ist eigentlich erst ganz rezent beschrieben, aber natürlich haben das viele Patienten, Hunderte, und das limitiert deren Lebensqualität und deren Leben. Midazolam würde ich sogar als ein Problem unserer ganzen Intensivgeneration bezeichnen. Wir sind ausgehend von dieser Pharmakokinetik des kurzen Halbwertszeit gegenüber dem Valium davon ausgegangen, dass das ein ideales Medikament wäre für die Intensivstation. Nichts wäre falscher. Ja? Sie sehen hier, allein wenn Sie Fentanyl geben, steigt die Halbwertszeit massiv an und es ist nicht vorhersagbar, ob ein Patient mit einem gegebenen Infusionsprotokoll schläft oder wach ist. Denken Sie auch an Alkoholiker zum Beispiel. Das ist hier eine Korrelation, Sedierungscore 1 bis 4. Sie sehen, es gibt kaum eine Korrelation zwischen dem Plasmaspiegel von Midazolam, noch weniger von der Dosis. Aber hier zum Beispiel dieses 1-Hydroxymidazolam, der wirksame Metabolit, ist bei den Patienten im Grad 4 massiv erhöht und wird aber nicht gemessen. Auch Lorazepam, die Alternative, vor allem in den USA verbreitet, ist mit Delirium assoziiert. Hier ist natürlich eine Henne-Ei-Problematik vorhanden. Patienten, die unruhig werden, werden natürlich besonders gerne auch sediert. Aber ich darf dazu erinnern geben, es gab in Critical Care 2006 eine Studie, nachdem Haldol angeblich das Überleben befördert oder günstig ist. Das ist auch so ein typischer Fehler. Da waren offenbar die starken Männer, vor denen sich die Schwestern gefürchtet haben, die haben viel Haldol bekommen und haben ein besseres Survival gehabt. Also hier muss man natürlich auch ein bisschen aufpassen. Aber heute kann man die Evidenz so weit zusammenfassen, dass man sagen kann, Benzodiazepine, die ja nicht allein im Gehirn wirken, sondern auch periphere Wirkungen haben und auch die Atemmuskulatur, wie wir heute wissen, massiv schwächen, das kann auch bei niedrigen Dosen schon passieren, sind mit einer verlängerten Beatmungsdauer assoziiert, nicht ausschließlich aus zentralen Gründen, sondern auch aus peripheren Gründen, aus Gründen der Atemmuskelkraft. Und wir sollten wahrscheinlich auf Benzos über kurz oder lang verzichten oder Alternativen entwickeln, primär analgesiebasierte Sedierungs- oder Analgesiestrategien. Sie sehen hier, die Wahrscheinlichkeit, extubiert zu werden, ist 1,64 Tage früher ohne Benzodiazepin in der COPD-Gruppe, warten Sie mal kurz, ja, Length of Stay, und hier die Dauer der Beatmung ist ebenfalls 1,87 Tage kürzer, wenn Sie auf Benzodiazepine verzichten. Das ist die schon erwähnte Studie von Ritz, wo also nach 3 Wochen noch nachgewiesene Benzos im Zerebralspinalflüssigkeit durch Flumazenil antagonisiert werden konnten, dass es eine sehr, sehr lange Nachwirkung hat, möglicherweise auch peripher diese Muskelprobleme viel länger unterhält, als uns das bewusst ist. Kolleff hat also in den 80er und 90er Jahren Studien gezeigt, dass das tatsächlich eine massive Verkürzung der Beatmungsdauer bedeutet, wenn Sie Benzos ausschleichen. Eine Gruppe hat überhaupt keine kontinuierliche Sedierung bekommen und das ist wahrscheinlich heute das Konzept, mit Bolus zu arbeiten. Sie sehen auch gleichzeitig, und das ist mein Thema, die nicht-invasive Medizin hat die Prognose verbessert. Also hier die Zunahme in Frankreich hier der nicht-invasiven Ventilation geht mit einer Abnahme logischerweise der nosokomialen Infektionen einher. Auch wenn sie mit einem Sauger super tief in die Lunge kommen, ist es trotzdem noch besser, wenn der Patient in der Lage ist, zu husten, zu sprechen oder zu schlucken und nicht sediert mit einem Tubus in horizontaler Lage zu liegen. Und Sie sehen hier gleichzeitig geht wieder Henne-Ei-Problematik, auch die Mortalität auf der Intensivstation zurück, obwohl die Patienten gleich krank oder schwerer krank sind. Das heißt eigentlich ein Triumph, signifikant, aber das ist, glaube ich, die wichtigste Message der nicht-invasiven Intensivmedizin, dass die nicht-invasive Beatmung tatsächlich etwas bringt für alle Patienten, nicht nur für COPD-Patienten, nicht nur für neuromuskuläre Patienten, auch für Pneumonie, ARDS und wahrscheinlich auch für Weaning-Patienten. Diese Meta-Analyse zeigt Ihnen eigentlich einheitlich, ja, positive Daten für Weaning-Patienten, die nicht invasiv beatmet werden, entweder primär oder nach der Extubation. Sie sehen, die Mortalität sinkt auf 53%, ein signifikantes Ergebnis, das wir gerne hätten von einer einzigen medikamentösen Intervention, die gibt es nicht. Ventilatorpneumonie 25%, Weaning-Versagen 63%, das ist alles unter 1, somit signifikant. Die Länge des Intensivaufenthalts um 5 Tage, Krankenhaus um 6 Tage, insgesamt auch die Intubation 7 Tage, wenn man intubiert wird, und auch die Reintubation wird nicht häufiger durch nicht-invasive Ventilation. Das heißt, die Message aus dieser Studie ist natürlich individuell ausgesucht, aber trotzdem, nicht-invasive Beatmung ist günstig. Hier sehen Sie COPD und die Nicht-COPD-Patienten und auch hier sehen Sie 0,36% Wirkung zugunsten der nicht-invasiven Beatmung für die Gesamtmortalität. Und hier 0,53% bei anderer Patientengruppe, also ein ganz, ganz sensationelles Ergebnis, das natürlich in die Praxis umgesetzt werden sollte. Die Gruppe um Eli Lilly hat diese Studie durchgeführt, im Lancet publiziert vor 3 Jahren, entschuldigen Sie, das sind schon 6 Jahre, die Zeit vergeht so schnell, und man hat hier also nichts gemacht, als die Sedierung täglich 2-mal unterbrochen und die Patienten atmen lassen. Und das hat schon genügt, über mehr als ein Jahr hinweg eine derartige Unterschiede in der Mortalität, also eigentlich schon am Anfang hier zu erzeugen, dass auch das eigentlich unsere Strategie sein sollte, Patienten einen spontanen Atemtrial zu geben und die Sedierung zu unterbrechen im Sinne einer nicht-invasiven Beatmung. Wir haben auch reagiert, die Industrie hat reagiert, wir haben inzwischen Ventilatoren, die in der Lage sind, nicht-invasiv zu beatmen. Wir haben auch Atemhilfen aus der COPD und so weiter übernommen. Und ich glaube, das ist sicherlich die Zukunft, immer weniger Patienten zu intubieren. Natürlich gilt das nicht allein für den OP, aber auch für Interventionen wie Endoskopie ist zum Beispiel Larynxmaske wesentlich erfolgreicher als Intubation. Nächster Punkt, Kreislaufmonitoring. Sie können sich alle noch an die Zeit des Pulmonalis-Katheters erinnern, das war das fast das Aufregendste, wenn man es geschafft hat, den in Wedge-Position zu kriegen oder irgendwas zu machen. Ja. Es ist so, alle Studien, die versucht haben, irgendwelche Pulmi-Parameter zu optimieren, haben letztlich zu einer erhöhten Mortalität geführt. Das heißt, es war eigentlich das falsche Konzept, den die 70er und 80er nachgeeifert haben. Man hat einfach aufgrund einer fehlinterpretierten Studie, Shoemaker et al., gefolgert, dass die Leute, die ein hohes HZV haben, weil sie gesünder sind, Klammer geschlossen, dass die also, wenn sie krank sind, ebenfalls so gesund werden, wenn man das HZV nur steigert. Ja? Nichts könnte falscher sein. Auch der ZVD, muss man sagen, ist überkommen. Sie wissen auch, dass die Goal-Directed Therapy offensichtlich einige Ursachen hatte, wie zum Beispiel, dass die Nicht-Therapiegruppe mit einem Rettungsauto in andere Krankenhäuser gebracht wurde, jedenfalls letztes Jahr oder heute publiziert worden. Dieser Erfolg ist nicht reproduzierbar gewesen. Das heißt, auch alles, was Sie aus der zentralvenösen Sättigung ablehnen, einem invasiven Parameter, können Sie wahrscheinlich auf anderem Weg oder echomäßig ebenfalls erfassen. Ja? Blutdruck wurde heute diskutiert, also durch das Pacing wird der Blutdruck besser. Ich frage mich natürlich, was heißt das, einen besseren Blutdruck zu haben? Es könnte ja sein, dass die Organe weniger Blut bekommen und das ist dann vielleicht für den Patienten weniger gut. Ja? Diese Diskussion ist mit Hämodynamikern sehr schwer zu führen. Das Bauchgefühl habe ich hier nur so stehen, weil es gibt auch Parameter, die wir nicht erfassen können, die intestinale Durchblutung, die ebenfalls leiden unter Katecholaminen. Ja? Und wir nehmen teilweise dem Körper die Möglichkeit der Gegenregulation und die Anpassung der Organfunktion. Auch hier gibt es nicht invasive Alternativen, einfach durch einen Sensor, der Kontakt zur Haut hat. Ich kenne es nicht, muss ich gestehen, aber es ist publiziert. Relativ gute Korrelation zwischen invasiven gemessenen Werten und diesen nicht invasiv gemessenen Werten, dass zumindest die Blutdruckmessung der invasiven nahe kommt oder gleich kommt und kein Grund besteht, einem Patienten einen Arm zu rauben, mit dem er zum Beispiel nicht mehr essen oder sich abstützen kann. Das ist immer meine Thematik. Hier Ernährung, große Goldmedaille. Sie sehen hier, es ist gelungen, durch intravenöse Ernährung bei Hunden ein Wachstum zu erreichen, die sonst nichts zum Essen bekommen haben. Und hier auch bei Patienten mit Morbus Crohn, wo sich also Fisteln geschlossen haben, wenn der Darm ruhig gelegt wurde. Auch hier geht es um die Ruhigstellung. Auch hier wissen wir, es kann nicht funktionieren auf Dauer, aber es hat damals zumindest funktioniert. Wenn man keinen Dünndarm hat, ist es natürlich ein wirklich gutes Konzept. Wenn man einen Dünndarm hat, wie die meisten Intensivpatienten, wissen wir nicht, ob wir nicht durch die parenterale Ernährung möglicherweise Komplikationen auslösen, die wir nicht auslösen sollten. Also Kurzdarmsyndrom war in den 50er, 60ern trotz aller Fortschritte mit Antibiotika und so weiter eine tödliche Diagnose und es war erst für diese Patienten möglich, mit dem Carbakatheter zu überleben. Aber heute wissen wir, für Intensivpatienten schaut es ganz anders aus. Parenterale Ernährung bei normaler Darmfunktion sollte eigentlich nicht passieren. Wir wissen, die Leber spielt nicht mit nach spätestens 6 Monaten. Wir wissen, wir können ein Refeeding auslösen, Wernicke auslösen und die Parenteralen, zumindest in der guten alten Zeit, waren heftig kontaminiert mit Weichmachern, Aluminium oder mit Bakterien und ich habe schon mehrere Patienten durch den ZVK sterben sehen, Sie sicher auch. Wir wissen, dass wir dieses Problem unterschätzen. Thrombosen müssen ja nicht immer zu einer PE führen oder fatal sein, aber bis zu 50% haben Thrombosen in der Kava durch den Katheter. Infektionen sind viel häufiger in den Thromben drinnen, können auch Pilze wachsen und die weichen Katheter sind hier günstiger logischerweise. Aber wahrscheinlich ist es auch hier das periphere Gefäß, das der Patient spürt und sieht, etwas besser. Hier eine Patientin, die hat eine seltene Gefäßerkrankung im Darm, kann beim Essen, also nur unter großen Schmerzen essen. Das war der Versuch, vor einer Operation einen Kava zu implantieren, hat dazu geführt, dass sie einen Stent in der Subclavia hat und irgendwas reseziert werden musste. Der Portak hat jetzt in die Axilla abgeglitten. Also man sieht, der Gefäßzugang kann ein Problem darstellen, Langzeit ist es immer ein Problem. Ja? Die Keime sind Ihnen bekannt, das sind meistens Hautkeime, aber immer wieder kommen auch durch die Apotheke oder durch den Herstellungsprozess hineingemischte Keime zu tödlichen Komplikationen und das sollte vermieden werden im Sinne einer nicht invasiven Intensivmedizin. Ich habe vor 2 Jahren eine Patientin an Pilzabszessen verloren, obwohl sie behandelt wurde unter einer Parenteralen mit einem Crohn und das ist natürlich ein Problem. Die enterale Ernährung hier abgestellt mit einer Via Falsa, es wurde hier leider nicht nur ernährt, sondern auch versucht, eine Darmspüllösung in den Patienten einzubringen. Der war halt schon so geschwächt, dass er nicht mehr gescheit husten konnte. hat ebenfalls eine Pneumonitis mit Todesfolge ausgelöst, ist auch nicht immer die Lösung, aber sicherlich für Patienten mit erhaltener Darmfunktion in Ordnung. Hier sehen Sie noch etwas Neues, dass Aluminium offensichtlich aus Glasflaschen, wo Calcium drinnen gelöst wird, in der parenteralen früher Cholestase ausgelöst hat. Das heißt, es war nicht allein das Fett, es war nicht das Glukoseproblem, sondern wahrscheinlich diese Partikel hier im Elektronenmikroskop zu sehen aus Aluminium, aus diesen Glasampullen, die in den Patienten appliziert wurden und die diese Mikrovilli deaktiviert haben, die die Gallensäuren in den Gallenwegen applizieren. Auch hier sehen Sie, wenn der Patient enteral nutriert wird, ist die Mortalität geringer, fast signifikant, parenterale, wieder eine Henne-Ei-Symptomatik, nachdem es nicht randomisierte Studien sind, die hier zusammengefasst werden, steigert die Mortalität fast so viel wie ein Nierenversagen. Ja, und das muss uns zu denken geben. Es könnte auch heißen, nicht ernährbare Patienten haben ein hohes Mortalitätsrisiko. Das könnte ich ebenfalls unterschreiben. Aber Sie sehen hier, der septische Schock ist hier in dieser Statistik weniger tödlich als die parenterale Ernährung. Es wird trotzdem immer noch sehr viel parenteral ernährt, in Deutschland zumindest, erhöhte Mortalität. Ja? Wir brauchen Studien. Alle sagen, wir brauchen Studien. Das Problem ist, die Industrie macht keine Studien. Man kann auch Gallensteine bekommen durch die parenterale, ist jetzt nicht wichtig auf der Intensivstation, aber trotzdem kann es eine Cholangitis auslösen, solche Gallensteine, und die Patienten kriegen dann diese komische Gallenwegserkrankung. Die Opioide wirken ja nicht nur auf das Gehirn, sondern auf das Darmgehirn. Es gibt jetzt ein Buch, das heißt Darm mit Charme, und das ist letztlich dem Mikrobiom gewidmet. Ja, und das ist der letzte Schrei. Überall wird Mikrobiom transplantiert, gemessen. Hier sehen Sie, was passiert bei Darmerkrankungen. Es können sich tatsächlich auf dem Epithel direkt Bakterien festsetzen und der Motor der Sepsis bekommt hier neue Nahrung. Das ist hier normal, da ist eine Barriereschicht, wo diese Toxine nicht andocken können. Auch das Monitoring ist nicht invasiv möglich. Wir haben es teilweise umgesetzt, meistens noch nicht umgesetzt. Wenn schon es nicht gelingt, die Alarme aus den Ernährungspumpen wohin das anders hin zu verlagern, ist es wesentlich schwieriger noch, den Patienten mit kabelloser Monitoring auszurüsten. Aber auch die intelligente Alarmsteuerung, dass weniger als 90%, wie es heute ist, sinnlos sind, wäre wichtig. Die PDMS-Systeme sollten ebenfalls lernen und nicht uns Arbeiten aufgeben. Integration in Kliniksysteme, Weiterleiten der Informationen, das ist oft ausgeblendet, das ist auch wichtig im Sinne einer Integration. Und auch Trends könnten erkannt werden und die Ärzte und Schwestern alarmieren. Nun zum Schluss, was ist zu tun? Das Erbe der invasiven Medizin ist wichtig, es ist ja unsere stolze Geschichte, aber vielleicht hemmend für eine frühe Befreiung der Patienten. Technologisch ist alles bereits möglich. Wir sind hier voll auf der Bremse. Die Finanzierung ist eigentlich zu fordern. Wir sollten täglich hinterfragen, was unsere Patienten brauchen. Und wenn immer es geht, da ist die Evidenz wirklich völlig klar, nicht invasiv beatmen. Wir haben nur ein Problem in Österreich. Die nicht invasive Medizin heißt auch kein Geld. Ja? Und das ist das Problem. Die bessere Medizin wird mit Geld versucht zu verhindern. Trotz besserer Evidenz und Ergebnisse schwerer Stand der Argumentation. Sie kriegen für Invasivität Punkte, nicht für Nicht-Invasivität. Von diesem absurden Sachverhalt müssen wir uns lösen. Ich hoffe nicht mehr, dass die Gesundheitspolitik das erkennt. Das muss von uns aufbereitet und transportiert werden. Ich halte es für eine ganz wichtige Aufgabe. Nicht, dass wir bisher Ärzte und Pflegestellen nur über LKF-Punkte, über invasive Maßnahmen, die den Patienten nichts bringen, aber letztlich ein System am Laufen lassen, gefördert werden. Politik will noch dazu sparen. Ich glaube, das ist völlig falsch. Gesundheitsreformen sind erstens ein absurdes Wort. Wie will ich Gesundheit reformieren? Und zweitens, wenn Sie nur sparen wollen, ist die Entwicklung gefährdet, die aber nicht aufzuhalten ist. Medizin, anders als viele andere Bereiche, ist krisenresistent und das wissen auch sehr viele auf diesem Globus. Es sollte auch unserer Politik bewusst werden, dass in der Medizin investiertes Geld wichtig ist. Zum Schluss, die trügerische Ruhe sollte meines Erachtens beendet werden. Der Schlaf der Vernunft gebiert Albträume und einer dieser Albträume ist wahrscheinlich gerade dazu abzuheben, die invasive Intensivmedizin. Und ich danke für Ihre Aufmerksamkeit.